Auslegungssache. Der CT-Datenschutz-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, dem CT-Datenschutz-Podcast. Heute mit Episode 40. Mein Name ist Holger Bleich und wir zeichnen auf am 1.6.2021. Heute sehr kurze Vorrede, weil wir einen so spannenden Gast haben und gleichzeitig mit Sicherheit nicht genügend Zeit, um alles zu erörtern, was wir erörtern wollen. Und deshalb gebe ich mal direkt ab an Jörg ins Homeoffice.
Genau, wir nehmen uns aber trotzdem die Zeit, die wir brauchen. Und unser Thema wird heute sein, 3 Jahre DSGVO. Wir machen aber nicht eine Bestandsaufnahme, sondern wir blicken mal ein bisschen zurück an die Entstehung des Ganzen. Was waren die Ideen dahinter? Was ist passiert? Wie ist das Ganze entstanden? Wo gab es die großen Streitigkeiten? Und dafür freuen wir uns sehr, einen Gast eingeladen zu haben, der das alles hautnah miterlebt hat. Wir freuen uns sehr, Ralf Bendrath begrüßen zu können. Erstmal hallo Ralf, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo Ralf. Sehr gerne. Ich habe die Freude, Ralf vorstellen zu können. Ralf ist Politikwissenschaftler und arbeitet seit mehr als 20 Jahren zu dem Thema Technologie, Friedens- und Sicherheitspolitik. Hat zunächst mal an der Uni geforscht oder an mehreren Unis als Politikwissenschaftler, insbesondere dazu Digitalisierungsthemen. Und ist dann nach Brüssel gegangen und war von 2009 bis Juni 2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter von Jan-Philipp Albrecht, der sicherlich ja auch der bekannteste Name noch im Kontext mit der DSGVO ist, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber Ralf wird gerne zitiert mit, auf diesem Laptop ist die DSGVO entstanden. Das war, glaube ich, ein Satz, der mal fiel. Und die Schwerpunkte seiner Arbeit bei Jan-Philipp Albrecht waren im Innen- und Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments. Da Datenschutz, Überwachung und digitale Bürgerrechte. Dann ist Jan-Philipp Albrecht ja Minister geworden in Schleswig-Holstein. Und seither ist Ralf Fraktionsreferent der Fraktion Grüne EFA im Europäischen Parlament für den Innen- und Justizausschuss und kümmert sich dort weiter um Datenschutz, Bürgerrechte, Sicherheit und diesen gesamten Bereich. Hobby, neue Medien, ich glaube, das verbindet uns. Neue Kunstformen, dazu würde ich auch gerne noch reden, aber das schaffen wir heute wahrscheinlich nicht, und elektronische Musik. Ja, nochmal herzlich willkommen, Ralf. Du bist unser erster Gast mit einem eigenen Eintrag. Gratulation dazu in der Internet Movie Database. Ich google die Gäste ja immer und da erschien die Internet Movie Database. Bist du ein Filmstar oder wie bist du da gelandet?
Ich habe eine Sprechrolle in einem Film, der auch in vielen Kinos inzwischen gelaufen ist, auch im Fernsehen, und spiele mich selber. Das ist nämlich der Film Democracy im Rausch der Daten von David Bernet, der hier in Brüssel im Europäischen Parlament die Verhandlungen zur Datenschutzgrundverordnung 2 Jahre oder so begleitet hat und da wirklich auch hinter die Kulissen gucken durfte.
Ich habe mir den übrigens gestern nochmal angeguckt. Immer wieder spannend. Also absoluter Sehtipp für ihn, wer ihn noch nicht gesehen hat. Ich habe gesehen, also bei Netflix gibt es ihn leider nicht. Bei Amazon Prime habe ich ihn gefunden, kostenpflichtig. Aber es gibt auch eine Kopie auf YouTube, ne? Habe ich gesehen.
Es gibt den kostenlos auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung. Die haben sich Lizenz gekauft.
Und ich gehe zu Amazon. Okay, alles klar.
Du hast sie gekauft gestern?
Ja.
Oh, okay. Also wir verlinken auf jeden Fall den Beitrag. Kann man kostenlos ansehen. Können wir auch jedem nochmal empfehlen.
Es gibt mal wieder eine Shownote.
Oh, eine Shownote. Ja, das war lustig damals, als David Bernet mit dem Film angefangen hat. Das kam so, dass er vorher einen Film gemacht hatte über Dolmetscher auf internationalen Konferenzen oder internationalen Institutionen. Hatte zu dem Thema dann auch in Brüssel Gespräche geführt und Leute interviewt und so. Und kam dann irgendwie auf die Idee, wie hier in Brüssel europäische Gesetze gemacht werden, das versteht doch da draußen keiner so richtig. Das weiß eigentlich keiner genau, wie das funktioniert. Wahrscheinlich auch viele von unseren Hörerinnen und Hörern nicht. Müsste man mal einen Film drüber machen. Und hat dann so ein bisschen rumgefragt und hat festgestellt, dass das durchaus mal ein paar Jahre dauern kann, vom ersten Gesetzesentwurf der Kommission bis zur finalen Verabschiedung. Dann war ihm klar, es muss ein Thema sein, was auch in ein paar Jahren noch interessant ist. Kam dann auf die Digitalthemen. Und dann meinte irgendjemand, hier, red doch mal mit Jan Albrecht und seinem Team, da kommt doch demnächst so eine Datenschutzreform. Und da ist er dann drauf hängen geblieben und kam dann zu seinem Produzenten, der das Geld ranschaffen muss von den ganzen Filmförderfonds und so, und sagte, ich will eine Langzeitdokumentation machen über EU-Gesetzgebung zum Thema Datenschutz.
Das ist sexy, oder?
Der arme Produzent dachte, ach du Scheiße, geht's noch langweiliger. Ist aber am Ende dann doch wirklich spannend geworden, weil er, wie gesagt, als erster Filmemacher hier wirklich in den geschlossenen Verhandlungsrunden auch filmen durfte.
Ich habe mich tatsächlich gewundert, wie viel da erlaubt wurde. Also das war ja eine richtige Transparenzoffensive im Vergleich zu dem, was man sonst von auch von der Kommission mitbekommt. Ne? Also die Kommission, habe ich sowieso den Eindruck, ist ein bisschen transparenter geworden, aber das war schon echt erstaunlich, wie viel da hinter geschlossenen Türen gefilmt werden durfte.
Ja, das war halt so, dass auch im Parlament natürlich viele darunter leiden, dass es immer zu wenig Aufmerksamkeit für das gibt, was hier in Brüssel passiert. Ne, die Sachen landen meistens erst in der Tagesschau, wenn es irgendwie auf nationaler Ebene umgesetzt werden muss oder so. Deswegen hatten alle fraktionsübergreifend ein Interesse, das auch mal hier zu öffnen und dem Filmemacher da möglichst viele Freiheiten auch zu geben. Die Absprache war halt, dass, was da gesagt wird, nicht am selben Abend dann irgendwie in den Nachrichten landet, sondern dass es wirklich nur für den Dokumentarfilm genutzt werden darf und der auch eigentlich erst erscheinen sollte, wenn das Gesetzgebungsverfahren fertig ist. Der ist dann irgendwie 2 Monate vorher erschienen, aber da war im Prinzip alles schon gelaufen.
Wo ich jetzt hier gerade 2 Politikwissenschaftler sitzen habe, erklärt.
Ach, Holger, du bist auch Politologe?
Ja,
bin ich. Ja, wusste ich gar nicht.
Erklärt mir doch mal bitte, und ich glaube auch im Sinne von vielen Hörern, den Unterschied zwischen Rat, Kommission und Parlament, so in a nutshell.
Also das kann Ralf garantiert besser als ich.
Vermutlich. Ja.
Internationale Politik war nicht mein Spezialgebiet an der Uni.
Ich habe internationale Politik und Sicherheitspolitik als Schwerpunkt gehabt, aber keine Europapolitik. Ich habe das auch alles hier erst Learning by Doing gelernt. Also die Kommission ist ja die europäische supranationale Behörde, die auch als Hüterin der Verträge bezeichnet wird. Und eine ihrer Aufgaben ist es, Gesetzesvorschläge zu machen für europäische Verordnungen oder Richtlinien. Die Co-Gesetzgeber, sozusagen die beiden Kammern, wenn man so will, des europäischen Gesetzgebers sind das Europäische Parlament, was ja europaweit direkt gewählt wird, und der Ministerrat in der Regel, das sind die jeweiligen Fachminister der 27 Mitgliedstaaten. Also kann man sich ein bisschen vorstellen, wie Bundestag wäre das Europäische Parlament, Bundesrat wäre der Rat, wo eben die Mitgliedstaaten
vertreten sind. Die Regierung.
Und ja, so ein bisschen Regierung, aber so ein bisschen auch nicht, ist irgendwie immer so ein bisschen dazwischen. Und am Ende auf den finalen Gesetzestext einigen und den verabschieden müssen sich halt Parlament und Rat. Die Kommission ist dann in den Verhandlungen nur noch so eine Art Mittlere.
Wobei sie ja immer Trilog heißen. Also
sie heißen Trilog,
weil alle drei da sitzen.
Weil alle drei am Tisch sitzen, aber am Ende müssen sich Rat und Parlament einigen.
Gut, das heißt, wir nehmen schon mal mit, europäische Gesetze erfordern eine Vielzahl von Verhandlungen, von Kompromissen und verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen. Das war so eines der Sachen, die ich mitgenommen habe aus Brüssel. Ich hatte, wann war das, 2014, hatte ich mal 2 Wochen bei Ralf und Jan-Philipp Albrecht hospitiert und konnte mir das mal so ein bisschen anschauen. Das war auch gerade so in der Hochphase. Ich erinnere mich, wie wir in irgendwelchen Cafés mit irgendwelchen Lobbyisten saßen und alle immer genickt haben. Ja, nee, ganz wichtig, was du da sagst. Und ist dann zur Kenntnis
genommen. Ja, vielleicht noch eine Anmerkung. Was sozusagen der Unterschied ist zwischen einer Gesetzgebung in Brüssel und meinetwegen in Berlin auf Bundesebene. Auch wenn sich in Berlin sozusagen Bundesrat und Bundestag in Sachen von gemeinsamer Kompetenz einigen müssen, hast du ja in Berlin trotzdem immer noch die relativ klare Trennung zwischen Regierung, Koalition und Opposition. Das ist in Brüssel nicht so. Die Kommission wird sozusagen vom Parlament als Ganzes gewählt. Da werden vorher teilweise so informelle, in Anführungszeichen, Mini-Koalitionsverhandlungen geführt, aber die ist dann im Prinzip vom ganzen Parlament eingesetzt. Deswegen gibt es hier nicht so diese Disziplin von, du bist jetzt in der Regierungskoalitionsfraktion und musst dich an alles halten, was aus der Regierung kommt, und du bist in der Opposition und findest eh alles doof, was die Regierung vorschlägt, sondern wir führen hier quasi jeweils pro Gesetzgebungsverfahren immer neue Koalitionsverhandlungen und gucken dann jeweils, wo liegen hier jetzt gerade zu dem Thema die Mehrheiten. Und das kann durchaus wechseln. Das ist sozusagen eigentlich von der Sache her angemessener, weil wirklich dann jedes Gesetz im Detail immer die Mehrheiten abbildet. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite schwierig für die Leute draußen zu verstehen, weil du nicht nach 5 Jahren sagen kannst, hier, pass auf, das war jetzt die Regierung, die hat das und das erreicht, die hat das und das verbockt, jetzt wählen wir die mal ab oder so. Ne?
Gut, bevor wir jetzt in medias res gehen und zur Genese der DSGVO kommen, da freue ich mich wirklich drauf, hat Jörg noch ein ganz kurzes
Bußgeld der Woche.
Unser Bußgeld der Woche kommt diesmal aus Italien und das hat ein Arzt bekommen. Und originellerweise, ich habe mir das Ding im Original angeschaut und irgendwie übersetzen lassen, wird der Arzt da genannt. Hallo, Herr Dr. Greco, was ich auch irgendwie komisch finde. Das Bußgeld betrug 6.400 Euro, immerhin so für eine Privatperson. Und es ging darum, dass Herr Dr. Greco sich auf eine Stelle beworben hatte, in einem Krankenhaus als Direktor der Orthopädie und Traumatologie. Und in diesem Rahmen dieser Bewerbung hatte er seine Bewerbungsunterlagen vorgelegt und in seinen Bewerbungsunterlagen fanden sich als Beleg seiner Berufserfahrung verschiedene Dokumente zu seiner bisherigen chirurgischen Tätigkeit und darin enthalten waren große Mengen an verschiedenen Gesundheitsdaten von ehemaligen Patienten. Die standen da drin, Diagnose, das Datum, die Art der durchgeführten Operation, was er ihm gegeben hat und eben auch die Namen. Und da hatte er nämlich vergessen, dass er die Daten und hatte die Daten eben nicht ordnungsgemäß anonymisiert. In einigen Fällen gab es Initialien, aber auch da hat das Gericht gesagt, naja, auch daraus kann man wahrscheinlich mit zusätzlichen Informationen noch eine Person identifizieren. Und deswegen hat die italienische Datenschutzbehörde eben gesagt, dass das unzureichend ist und hat dieses Bußgeld von 6.400 Euro verhängt. Das beruht komischerweise auf Artikel 13. Das
Moment, ist Moment. Jetzt möchte ich mal wissen, wie gut Ralf die DSGVO noch kennt. Artikel 13, Ralf?
Dein Mikro ist aus.
Sorry. Das habe ich jetzt nicht im Kopf, muss ich gestehen. Ich konnte das damals alles auswendig, aber das ist ja schon über 5 Jahre her. Und das Problem ist, wir haben ein paar Artikel gestrichen, ein paar neue eingefügt und deswegen musste nachher alles neu nummeriert werden, als der finale Text fertig war.
Wir sind ja nicht in der Schule.
Kenne ich die Zahlen nicht mehr aus
dem Kopf. Das finde ich übrigens bei der Gelegenheit, also jetzt, ich habe mich ja auch viel mit der Urheberrechtsreform beschäftigt, also dass man die ganze Zeit von Artikel 13 gesprochen hat, der dann zu Artikel 17 geworden ist plötzlich. Ja. Das hat ja für so eine Verwirrung gesorgt, auch bei den Aktivisten, ne, dass man gar nicht mehr gewusst, wogegen man eigentlich war. So.
Okay, ja, ich fand das die anderen auch nicht besser. Aber,
das aber Jörg, was ist denn jetzt Artikel 13?
Du weißt Artikel 13 ist Informationspflichten bei der Erhebung von Daten und das kann ich noch nachvollziehen. Und das andere, worauf es beruht, ich habe es tatsächlich nochmal nachgelesen in der Übersetzung, Artikel 26, das ist gemeinsame Verantwortung und ich habe bis heute nicht verstanden, was gemeinsame Verantwortung mit diesen Daten zu tun hatte. Also ich hätte das hier anders gesehen.
Das verstehe ich auch nicht. Aber ich hätte gedacht, dass Artikel 9 da noch einschlägig ist.
Ich auch.
Dass da sensible Daten geht, wie Gesundheitsdaten.
Ich auch. Und vor allen Dingen, die ja hier offensichtlich auch ohne Rechtsgrundlage weitergegeben und verarbeitet wurden. Nichtsdestotrotz wirft es so ein bisschen einen Blick auf einen Bereich, den wir auch mal in einer der nächsten Sendungen haben, nämlich alles rund um Bewerbungen, dass das ein sehr sensibles Thema ist, sowohl von dem, was man an Bewerbungsunterlagen rausgibt, als auch beim Speichern, Verarbeiten, Löschen dieser Daten. Auch da werden wir nochmal gucken. Aber nichtsdestotrotz, Ärzte anonymisiert eure Patientendaten.
Hätte der Arzt denn nach BDSG, BDSG alt irgendeine Strafe befürchten müssen, Jörg? Nö, ne?
Ja, doch, schon, klar. Also da hat sich, also grundsätzlich hat sich da ja nichts geändert. Das war ja,
außer das Strafmaß dann.
Das Strafmaß, aber 6.400 Euro hätte das BDSG sicherlich auch hergegeben.
Mhm. Okay. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei den EU-Institutionen. Und Jörg, wolltest du noch mal ganz kurz erzählen, wie die DSGVO oder beziehungsweise wie die Initiative zustande gekommen ist oder wann das überhaupt gestartet hat?
Ja, wir haben nochmal eine kleine Aufarbeitung der Geschichte der DSGVO so als Einstieg gemacht. Ralf, korrigier mich, wenn da irgendwas nicht stimmt. Die Idee des Ganzen war ja und ist sie heute noch, dass wir den Datenschutz in Europa einheitlich gestalten wollen. Das Ganze ist auch eine Wirtschaftsförderung von der Idee her, dass man das Ganze nämlich dann auch exportiert und quasi auch den europäischen Datenschutz als Goldstandard auch in die Welt hinausführt. Das hat nicht immer geklappt. Dazu reden wir gleich vielleicht noch drüber. Aber die Idee jedenfalls ist dahinter, dass man in Europa einen einheitlichen Standard hat und in den meisten Ländern funktioniert das auch. Außer Irland.
Da kommen wir sicher noch zu.
Ich sage jetzt nicht zu Irland. Genau, das Ganze ist jetzt auch nicht mehr ganz neu. Es gab tatsächlich im Sommer 2011 die ersten Vorprescher. Hier zum Beispiel der Europäische Datenschutzbeauftragte hat ein Konzept und eine Stellungnahme abgegeben zum Thema Gesamtkonzept für den Datenschutz in der Europäischen Union. Und Ralf hat vorhin schon gesagt, da war er nicht alleine, da gab es auch noch andere Institutionen, die zu diesem frühen Zeitpunkt schon gesagt haben, dass man da doch mal was tun müsste. Und dann gab es 2012 tatsächlich den ersten Vorschlag der Kommission. Wir haben gelernt, Kommission macht immer die Aufschläge, schlägt die Gesetze vor. Und dann ist es, glaube ich, auch ungefähr da, wo der Film anfängt. Ne? Also so 2014 hat man dann halt sehr, sehr, sehr lange darüber verhandelt und ich glaube auch sehr, sehr, sehr viele Lobbyisten und sonstige Leute mit ins Boot geholt und angehört. Ab 2012, genau, das meine ich, ja.
Du hast 14 gesagt.
Ja, ab 2012, als der erste Vorschlag kam der Kommission. Und 2014 gab es dann tatsächlich die Abstimmung im Europäischen Parlament und die ging erstaunlich einheitlich aus. Das kommt, glaube ich, auch nicht so häufig vor. 621 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 22 Enthaltungen. Das nenne ich mal eine starke Unterstützung. Und dann ging es halt, geht es dann schon in den Trilog. Ne? Dann müssen die anderen Institutionen miteinander das Ganze beraten, bis das ganze Ding dann im Mai 2016 final verabschiedet wurde und dann auch in Kraft getreten ist. Und wir wissen ja alle, es ist 2016 schon in Kraft getreten, aber erst am 25. Mai 2018 wurde es dann wurde es angewendet. Und ich weiß, dass ich an diesem Tag sehr, sehr, sehr erschöpft in ein Flugzeug gestiegen bin und erstmal 2 Wochen in Urlaub gefahren bin, nachdem wir irgendwie sehr, sehr, sehr viele Wochen vorher darauf hingearbeitet haben.
Habt ihr auch Datenschutz-Frühjahrsputz gemacht?
Wir haben alles geputzt und
jeden Stein umgedreht,
neu hergerichtet und liebevoll neu angestrichen und genau. Und noch nachzutragen, weil das ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist, im Juni letzten Jahres 2020 gab es die erste Evaluation, wo man aber leider zu dem Ergebnis gekommen ist, dass noch nicht so viel zu tun ist.
Wieso leider?
Naja, ich finde schon, dass es ein paar Sachen gibt, die man hätte angehen können. Nicht grundsätzlich, aber schon so ein paar Geschichten, wo man hätte nachbessern können, gerade so mit Vereinen und sehr kleinen Unternehmen und so.
Können wir gleich mal drüber sprechen. Don't get me started. Also hier in Brüssel hatte auf Parlamentsseite, wir haben ja auch vor kurzem dazu eine Resolution verabschiedet als Antwort auf den Evaluierungsbericht. Hier hatte keiner Lust, das Ding nochmal aufzumachen in den nächsten paar Jahren, weil es ist klar,
doch, man kann einer. Das
nicht. Ja, Axel Voss, okay. Ja,
genau auf den wollte ich raus. Hast du den FAZ-Artikel gelesen?
Ich bin nicht sicher, welchen. Ich weiß, wie Axel tickt.
Also letzte Woche hat er wieder in der FAZ einen Gastbeitrag geschrieben, wo er gesagt hat, das ist alles viel zu wirtschaftshemmend und wir müssen da nochmal ran und das muss alles ein bisschen wirtschaftsfreundlicher gestaltet werden.
Gut, aber alle außer Axel Voss, auch seine eigene Fraktion, waren sich eigentlich einig, wir wollen das Ding erstmal wieder nicht aufmachen, weil man kann nicht das Gesetz sozusagen neu aufmachen und nur ganz kleine Sachen für Vereine oder so nachsteuern, sondern wenn es einmal aufgemacht wird, dann kommen alle Lobbyisten wieder und alle stellen wieder neue Änderungsanträge und wir müssen den ganzen Prozess nochmal durchlaufen und das über meine Leiche, jeweils in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Noch kurz vielleicht eine Ergänzung, Jörg, zu deinem Zeitablauf. Angefangen hat das ja eigentlich im Dezember 2009, weil da trat der Lissabon-Vertrag für die EU in Kraft, was jetzt die neue sozusagen vertragliche Grundlage ist, das neue EU-Primärrecht seitdem. Und mit dem Lissabon-Vertrag auch die Grundrechtecharta, die seitdem den europäischen Gesetzgeber und auch die Mitgliedstaaten, wenn sie EU-Recht anwenden, bindet. Und da war zum ersten Mal sozusagen im EU-Primärrecht in der Grundrechtecharta, Artikel 8 und im Vertrag über die Arbeitsweisen der Union, Artikel 16, das Recht auf Datenschutz verankert. Und da hat die Kommission dann schon angefangen, die Vorbereitungen zu machen mit einer öffentlichen Konsultation und so. Können wir jetzt nicht mal auf der Grundlage eine Datenschutzreform machen, um das zu vereinheitlichen? Damals gar nicht so sehr mit dem Blick auf Export und globalen Goldstandard, das kam erst später, sondern eher mit dem Blick darauf, dass man sozusagen einen Flickenteppich von 28 nationalen Datenschutzgesetzen hatte, die die alte Richtlinie von 95 umsetzten, BDSG in Deutschland, entsprechendes Gesetz in Frankreich und hast du nicht gesehen. Und das ist natürlich für die Unternehmen auch super mühsam. Ne? Wenn die europaweit agieren wollen, ist es für die einfacher, wenn sie die direkt geltende EU-Verordnung haben und einfach überall wissen, woran sie sind. Genau wie für die Betroffenen auch. Ne? Das sind einfach die betroffenen Rechte und Möglichkeiten überall die gleichen. Das war die Idee. Und auf der Basis hat die Kommission dann 2010 im Dezember eine erste Mitteilung veröffentlicht, auf die dann, wie du gesagt hattest, EDPS und Rat und Parlament im Sommer 2011 geantwortet haben. Das macht die Kommission oft bei größeren Reformvorhaben, um sozusagen schon mal die Stimmung zu testen. Wir haben zum Beispiel im Parlament
EDPS, du musst
europäischer Datenschutzbeauftragter, European Data Protection Supervisor. Den Bericht hat damals übrigens Axel Voss verhandelt als Berichterstatter, also Hauptverhandler. Und da haben wir unter anderem reingeschrieben, dass das bestehende Datenschutzniveau nicht unterlaufen werden darf. Na, das war schon mal einer der Flöcke, die wir da eingerammt haben, 2011. Und dann vielleicht noch kurz, das Parlament, wie du gesagt hast, hat in erster Lesung seine Position, also seinen umgeschriebenen Gesetzesvorschlag sozusagen verabschiedet im März 2014. Das war direkt vor der Europawahl damals, damit es über die Wahl rüber gerettet werden kann. Der Rat hat allerdings dann noch bis Juni 2015 gebraucht, also noch über ein Jahr länger, bis die sich geeinigt hatten auf ihre Position und wir den finalen Trilog beginnen konnten. Und in der Zeit war ein Teil meiner Jobbeschreibung von Jan, hier Ralf, pass mal auf, wenn die Ratsarbeitsgruppe sich in Brüssel trifft, das war immer so alle ein, zwei Wochen, dann find mal raus, wo die abends dann noch Bier trinken gehen und geh da hin und... Das habe ich dann auch regelmäßig gemacht. Wir haben leider die Kostenerstattung nie geklärt. Aber das war auch zum Beispiel ganz nützlich dann, um denen einfach auch schon beim Bier und dann lernt man sich auch in der Zeit irgendwie besser kennen und so. Und das sind ja auch zum Teil echt nette Leute und schlaue Leute. Denen dann einfach schon mal zu vermitteln, Leute, ein paar Sachen, die ihr hier im Rat vorhabt, die sind für uns einfach eine absolute rote Linie. Das wird nie akzeptiert werden. Könnt ihr euch jetzt schon drauf einstellen. Ne? Mhm. Verwendung von Daten für komplett andere Zwecke oder so, was der Rat ja wollte. Und da habe ich damals schon denen immer mit gesagt, hier, das könnt ihr gleich vergessen. Ist schön, wenn es bei euch drin steht, aber das wird im Trilog auf jeden Fall wieder rausfliegen. Na, solche Sachen habe ich dann quasi ein Jahr lang noch gemacht. Und dann kamen eben die Schlussverhandlungen 2015, vor allem in der zweiten Jahreshälfte.
Vielleicht können wir nochmal einen Schritt zurückgehen und dich erklären lassen, welche Rolle Jan-Philipp Albrecht als Europaabgeordneter und du als sein Mitarbeiter, welche Rolle ihr eigentlich hattet oder zugewiesen bekommen habt, weil das war ja für viele dann schon eine gehörige Überraschung, dass ihr quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, als Berichterstatter dann, oder Jan-Philipp Albrecht als Berichterstatter, Verhandlungsführer wurde quasi fürs Parlament. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist, würde mich echt interessieren.
Ja, das läuft hier immer so, wenn neues Gesetzesvorhaben begonnen wird oder auch Resolutionen verhandelt werden oder sowas, dass immer ein Abgeordneter der federführende Verhandlungsleiter ist, der sozusagen den ersten Aufschlag macht und dann Kompromisstexte vorbereitet und die Verhandlungen leitet und so und der am Ende dann eben auch für das Parlament mit der Ratspräsidentschaft und der Kommission verhandelt. Und das ist so ein bisschen unterschiedlich, je nach Ausschuss, wie diese Jobs verteilt werden. Bei uns im Innen- und Justizausschuss ist es so, da gibt es so ein Punktesystem. Jede Fraktion kriegt pro halber Legislaturperiode, pro Abgeordneten, den sie im Ausschuss haben, 5 Punkte. So, wir grüne Fraktionen haben im Moment 7 Leute im Innen- und Justizausschuss als Vollmitglieder, haben also 35 Punkte, die anderen entsprechend mehr oder weniger. Und für jeden Berichterstatterjob muss man dann Punkte zahlen. Für eine Gesetzgebung im federführenden Ausschuss kostet, glaube ich, 3 Punkte. Eine Stellungnahme zu einem Initiativbericht, also nicht Gesetzgebung, in einem anderen Ausschuss kostet nur einen halben Punkt. Ne? Manche, die keiner haben will, gibt's dann auch umsonst. Das geht dann so reihum nach der Hand. So, und dann wird jeweils, wenn so eine Vergabe wieder ansteht, geguckt, wie viel Prozent von ihren ursprünglichen Punkten hat denn jede Fraktion noch übrig, um sozusagen an der Größe proportional das fairer zu verteilen. Und dann ist es halt so, dass im Innen- und Justizausschuss ja viele Themen auch verhandelt werden, die jetzt nicht so grünnah sind, sage ich mal. Ne? Frontex, Sicherung der Außengrenzen, solche Geschichten oder Europol oder hast du nicht gesehen. Da kann man als Grüner nicht viel gewinnen politisch, wenn man da den Berichterstatterjob nimmt. Ne? Weil am Ende musst du dann die neue Frontex-Verordnung verteidigen. Deswegen hatten wir relativ viele Punkte noch gespart. Und ich habe dann in die aktuelle Tabelle, die aus dem Ausschusssekretariat kam, geguckt und sehe so, oh, Jan, guck mal, wir stehen ja ganz oben auf der Liste. Und dann sind wir kurz in uns gegangen und haben dann gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das für ein Haufen Arbeit, den wir uns da eintreten würden, wenn wir das jetzt machen. aber auf der anderen Seite war klar, mit unseren jeweiligen Hintergründen. Ich habe, wie gesagt, vorher 10 Jahre an verschiedenen Unis, unter anderem zu Datenschutz geforscht und war dann auch noch nebenbei als Aktivist unterwegs, AK Vorrat und sowas. Und Jan hat einen Master in Rechtsinformatik zum Thema Datenschutz. Ne? Da war einfach klar, es ist jetzt sozusagen unsere verdammte Pflicht, historische Pflicht und Schuldigkeit, diesen Job zu machen, weil alle anderen, die in Frage gekommen wären, von Axel Voss bis Alexander Alvaro oder wer auch immer, hätten das wahrscheinlich schlechter gemacht. Sage ich mal so ganz unbescheiden.
Ja, könnte ich mir vorstellen. Dazu eine kurze Interessensfrage. Das heißt also, die jeweiligen Fraktionen können sich das rauswählen, was sie für sich politisch am erfolgversprechendsten sehen. Okay, das erklärt dann, warum ich immer als Berichterstatter mich wunderte, ach, er hat in dem Bereich schon wieder den Berichterstatterjob oder aus der Partei, aber dann habe ich das verstanden. Und die andere Frage, würdest du das denn nochmal machen, so wenn du heute, nachdem du heute weißt, was für ein Tal der Tränen du durchschreiten musstest?
Ja, klar würde ich es nochmal machen. Okay. Ich meine, jetzt, wenn ich es ein zweites Mal machen müsste, wäre es natürlich auch vielleicht einfacher, weil wir einfach einmal das Ganze schon durchgemacht haben und mehr Erfahrung haben und so, auch vielleicht ein paar Fehler vermeiden könnten. Aber ja, klar. Bevor es ja wer anders macht und es schlechter wird.
So, nochmal zu den Institutionen. Also, ihr wart dann quasi die Verhandlungsführer oder also ihr musstet einen Kompromiss aushandeln und musstet gegenüber der Kommission agieren, ne? So wie ich das verstanden habe zunächst mal. Ne? Und ja, dann gibt es die Schattenberichterstatter. Ja, vielleicht erklärst du auch nochmal, was das ist.
Ne? Genau, also es gibt einen Berichterstatter, das war in dem Fall Jan für die Grünen, der Verhandlungsführer ist fürs Parlament. Und dann bestellt jede andere Fraktion einen sogenannten Schattenberichterstatter, der eben für die sozusagen vertretend die Verhandlungen dann führt und das Thema betreut. Das war dann zum Beispiel Axel Voss für die EVP, Alexander Alvaro zuerst für die Liberalen, Cornelia Ernst für die Linken und so weiter. Mhm. Und unsere Rolle war aber sozusagen erstmal nicht gegenüber der Kommission, sondern erstmal gegenüber den anderen Fraktionen, ne? Weil wir erstmal dann intern im Parlament klären mussten, was ist eigentlich jetzt unsere Idee, wie soll die Datenschutzverordnung aussehen. Das heißt, wir haben dann erstmal ganz viele, wie sagt man auf Deutsch, Stakeholder, also Interessenvertreter und so, Lobbyisten und andere getroffen, auch Experten, und haben mit den Schattenberichterstattern den Text quasi einmal von Artikel 1 bis, wie sind es jetzt am Ende, 99, glaube ich.
Also mit dem Text meinst du den Kommissionsvorschlag?
Den Kommissionsvorschlag, den Gesetzesvorschlag. Ja. Und haben dann entsprechend im Dezember 2012 unsere Version vorgelegt, wie stellen wir uns vor, aufgrund der ganzen Gespräche, wie sollte man den Gesetzestext umschreiben.
Dann ist kam Version, die Version der Fraktion, oder ist das schon die, war das dann schon die Version des Parlaments?
Nee, das ist die Version des Berichterstatters, okay. Der sogenannte Berichtsentwurf. Und dann kamen eben die anderen Fraktionen und hatten dann noch 2 Monate Zeit oder sowas, um Änderungsanträge einzubringen. Plus noch 4 Ausschüsse, die beteiligt waren mit Stellungnahmen, Rechtsausschuss, Industrieausschuss, Binnenmarktausschuss und sogar noch der Beschäftigungsausschuss, aber der hat sich auf den einen Artikel zu Arbeitnehmerdatenschutz nur konzentriert. Und das führte dann dazu, dass wir am Ende 3.999 Änderungsanträge auf dem Tisch liegen hatten, also sprich auf meinem Schreibtisch. Da haben wir uns dann durchgekämpft und Kompromisse vorgeschlagen und die dann eben verhandelt mit den Schattenberichterstattern. Und das hat dann im Oktober 2013 zu der Parlamentsposition geführt, die im März 2014 im Plenum angenommen wurde.
Also nochmal, ihr musstet fast 4.000 Änderungsanträge wirklich alle durchgehen?
Ja.
Das ist ja Wahnsinn.
Das sind so pro Artikel 50 Änderungsanträge oder so. Ja, das habe ich im Wesentlichen gemacht. Ne? Ich habe dann einfach sozusagen, meine Kolleginnen aus dem Büro haben mir dann für den ganzen anderen Kram, der in so einem Abgeordnetenbüro anfällt, einfach den Rücken freigehalten. Ich habe dann viel Homeoffice gemacht, hatte einen zweiten Bildschirm und habe dann immer geguckt, Änderungsanträge, hier ist der Gesetzestext, wie versuche ich die da irgendwie einzubauen, so dass alle am Ende gleich unglücklich sind und wir aber das bestehende Datenschutzniveau zumindest
nicht unterlaufen. Konntest du dann auch entscheiden, dass du gesagt hast, den Änderungsantrag, den übernehmen wir nicht? Oder musste jeder rein? Es musste jeder auch wirklich.
Nee, es muss nicht jeder, das geht gar nicht. Da sind ja dann auch ganz viele, die sich gegenseitig widersprechen und so. Da müssen wir einfach gucken, welche waren irgendwie sinnvoll, welche kann man vielleicht noch aufnehmen, die vielleicht nicht so in unserer Richtung waren, aber die noch akzeptabel waren oder so. Du musst halt irgendwie einen Kompromiss finden am Ende. Und ich habe dann halt immer den Entwurf gemacht, Kapitel für Kapitel. Und das natürlich mit Jan dann alles nochmal im Detail abgesprochen. Und dann sind wir in die Verhandlungen reingegangen.
Mit den anderen.
Das sieht man ja alles, genau, das sieht man ja in dem Democracy-Film auch sehr schön. Das war der ganze Prozess, den die begleitet haben damals.
Ja, also dass du da in deinem Homeoffice gesessen hast, das hat man weniger gesehen. Man hat euch eher am Beamer sitzen sehen, irgendwie, wie ihr da irgendwie an Synopsen sitzt und werkelt und macht und was reinschreibt oder was ablehnt oder wie auch immer. Das sah nach sehr, sehr viel Arbeit aus.
Und viel Clubmate.
Das hat man aber auch gesehen. Ja, aber irre. Also und wie viel Zeit hattest du jetzt für diese 4.000 Anträge, die dann irgendwie einzuarbeiten? Kein Jahr.
Nee. Also die Deadline für Änderungsanträge war, glaube ich, im federführenden Ausschuss irgendwie Ende Februar oder sowas, 2013. Und im Oktober 2013, also ein halbes Jahr später, haben wir schon den finalen Text im Parlament verabschiedet. Mhm. Also ich habe jetzt nicht alle Kompromisse an einem Stück durch vorbereitet, sondern immer so Kapitel für Kapitel, je nachdem, wo wir im Stand in den Verhandlungen waren.
Wie unglücklich ist man mit dem, was dann am Ende rauskommt? Du hast eben schon mal gesagt, irgendwie, dass jeder irgendwie Schmerzen hat und keiner zufrieden ist. Wie unglücklich ist man da oder ist man dann tatsächlich noch glücklich, dass man so viel gerettet hat?
In unserem Fall waren wir am Ende total glücklich, wie viel wir noch gerettet haben. Wir haben auch ein paar Ideen selber da eingespeist. Zum Beispiel, dass man jetzt die Möglichkeit hat, auch automatisiert einen Widerspruch einzulegen. Das war ganz klar mit Blick auf Do Not Track und sowas. Gab es vorher noch nicht. Dass wir es geschafft haben, das Datenschutzniveau, was es vorher gab, mit der Richtlinie von 1995 nicht zu unterlaufen. Und dass wir es trotzdem geschafft haben, alle Fraktionen an Bord zu haben. Das passiert ja auch nicht so oft, ne? Natürlich haben wir irgendwo auch federn lassen müssen und wenn es rein nach uns gegangen wäre, wäre das natürlich noch viel besserer Datenschutz gewesen, ist ja klar.
Natürlich. Hast du da Spiele, wo ihr habt federn lassen müssen? Also wo ihr euch noch mehr gewünscht hättet in der DSGVO? Hast du da spontan was?
Ja, zum Beispiel, das war jetzt gar nicht so die Parlamentsposition, aber am Ende dann im Trilog, der Rat wollte sehr stark diesen risikobasierten Ansatz, das war nicht so unser Ding. Weil das einfach auch so eine Unschärfe reinbringt. Ne? Wenn da drin steht, je nach Risiko, das mit der Datenverarbeitung verbunden ist, müssen sie eben mehr oder weniger technisch-organisatorische Maßnahmen treffen. Das war uns zu schwammig, das hätten wir gerne nicht reingenommen. Das war dann so ein Kompromiss, okay, kommt dann rein. Dafür haben wir bei den betroffenen Rechten zum Beispiel sehr starke Linie gehalten.
Aber man falscht dann wahrscheinlich auch wirklich intensiv an einzelnen Wörtern, stelle ich mir vor. Also wir erleben ganz stark, dass wir so in der Datenschutz-Community einzelne Begriffe diskutieren, wo jeder sich denkt, wie kommt das da rein? Das passt überhaupt nicht dahin. So, ich hatte mir mal Sachen tatsächlich konkret notiert. Also zum Beispiel habe ich es nie verstanden, warum bei der Auskunft bei den Auskunftsrechten, warum ich da nicht konkret angeben muss, an welche Unternehmen ich zum Beispiel die Daten des Betroffenen weitergegeben habe, sondern steht da drin, ich kann die Unternehmen nennen oder die Empfänger nennen oder Kategorien von Empfängern. Sind solche Sachen, ist das dann ein Kompromiss, der dann letztendlich dabei rauskommt, mit dem man irgendwie einigermaßen leben muss?
Ja, klar, das ist ein Beispiel. Wir hätten es natürlich lieber gehabt, wenn man immer direkt informiert wird, dieses Unternehmen hat jetzt deine Daten auch noch erhalten oder so, dass wirklich man noch genau weiß, wo liegen die jetzt eigentlich überall und da auch selber nochmal Auskunftsrechte geltend machen kann und so. Aber dann kamen halt Gegenargumente wie zum Beispiel Schufa-Anfragen. Da weiß man halt vorher noch nicht, welches Unternehmen irgendwie mal diese Kreditscoring-Daten braucht. Deswegen kann man das so genau noch nicht sagen. Das war dann einer so von den Kompromissen.
Vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen einen Einblick geben, das kam ja in dem Film teilweise auch rüber, in diese Lobbyarbeit, die da stattgefunden hat. Ich meine, also ein paar Personen, die da lobbyiert haben, die die kenne ich auch ein bisschen. Erika Mann zum Beispiel war ja wohl sehr aktiv, so wie es zum Beispiel im Film rüber kam, damals für Facebook, wenn mich alles täuscht, ne? Denke ja. ich mal, hat sie ja. lobbyiert. Ihr seid ja da wohl ziemlich überrannt worden, so wie ich das gesehen habe. Also als ich das zum Beispiel gesehen habe, dass Jan Philipp da am Rande von irgendwelchen Podiumsveranstaltungen oder sowas stürmen noch die Anwälte auf ihn ein oder so und versuchen irgendwie noch ihm irgendwas zuzuflüstern, das ist ja echt unglaublich. Oder auch diese Damen, die du da dein Büro empfangen hast. Ich weiß gar nicht mehr, was die für wen die lobbyiert haben, aber war ja schon sehr witzig. Aber kannst du so einen Umfang nennen? Wie viele ja. Lobby, ja, kannst du nennen?
Ja, meine Kollegin Zora hat das mal aus unserem Bürokalender rausgefischt damals. Ich glaube, es gab auf der alten Webseite von Jan das sogar irgendwie öffentlich mit Tortengrafik und so, je nach Sektoren. Mhm. Nur in dem Zeitraum von Februar 2012, als Jan Berichterstatter wurde, bis Dezember 2012, als wir unseren ersten Entwurf vorgelegt haben. Und ich glaube, er wurde sogar erst im März Berichterstatter, weil es dann noch ein bisschen Gehakel gab, weil die Konservativen das erst nicht so toll fanden, dass Jan jetzt den Job kriegt und das musste nochmal im Ausschuss abgestimmt werden und so. Also in sozusagen 9 Monaten oder ein bisschen mehr hatten wir 168 Treffen mit Lobbyisten.
In 9 Monaten?
Genau, dazwischen war dann noch die Sommerpause, die ist hier immer so 6 Wochen.
Also täglich mindestens ein Treffen.
Im Schnitt, ja. Wir haben das dann oft so in Blöcken gemacht, dass wir einfach einen Tag mal komplett blockiert haben, keine anderen Termine. Wir treffen jetzt einfach mal 6 Stunden oder 8 Stunden nacheinander die Internetfirmen oder dann an einem anderen Tag mal die Finanzwirtschaft oder so. Wir haben die teilweise auch dann zusammen eingeladen, weil es am Ende einfach nicht mehr ging, alle einzeln zu treffen. Haben dann mal dann irgendwie 20 verschiedene Vertreter von Finanzwirtschaft zum Beispiel oder anderen Branchen gemeinsam eingeladen. Ganz am Schluss haben wir noch einen Workshop gemacht. Das ist so ein Ausschusssitzungsformat, anders als eine Anhörung, bei dem auch sozusagen jeder, der da im Raum ist, reden darf, wenn er das Wort erteilt bekommt, also auch Lobbyisten und Mitarbeiter und andere. Um einfach nochmal zu zeigen, hier, wir machen jetzt nochmal alles auf. Jeder, der will, kann kommen und sich auch nochmal melden, bevor wir uns dann einschließen und die Tür zumachen und sozusagen den Text endlich mal fertigstellen. Und zu dem Workshop haben sich dann so viele Leute angemeldet, dass es keinen Ausschusssitzungssaal mehr gab im Europäischen Parlament, wo die alle reingepasst hätten. Deswegen haben wir dann den Plenarsaal gekriegt.
Für eine Lobbyveranstaltung.
Ja.
Naja, also ich erinnere mich, ich dürfte so bei mit dir zu ein, zwei von diesen Lobbybesuchen gehen. Ich fand das ganz schwer, aber damit umzugehen. Also ich weiß, bei dem einen ging es darum, dass man Sonderausnahmen für Notfälle reinschreiben wollte. Also wenn Menschen sich suchen und dann halt verzweifelt sind, ne, und irgendwie ihre Eltern suchen und so weiter. Und bei dem anderen ging es um, ohne die jetzt zu nennen, ne, bei dem anderen ging es um Verbraucherrechte. Wo ich beide mal gesagt habe, ja, finde ich beides gut, sollte man irgendwie einbauen, aber ihr könnt natürlich nicht jede Individualinteressen berücksichtigen. Wie geht man damit um, mit den Leuten, die man da, um denen halt auch zu sagen, ja, nette Sache, ne, finden wir auch gut, irgendwie Notfallhilfe, aber ist halt nicht.
Ja, wir haben oft diese Treffen auch benutzt, um denen sozusagen unsere Position darzulegen und eben, wie du meintest, ihnen auch klarzumachen, wir können nicht für jeden einzelnen Spezialfall hier Regelungen reinschreiben. Das muss ein bisschen abstrakter gehalten werden. Und haben dann zum Beispiel gesagt, guck mal, ist nicht diese Sache, du suchst irgendwelche Angehörigen oder sowas unter berechtigtes Interesse schon abgedeckt, ne? Und dann sind die manchmal auch ins Nachdenken gekommen und fanden es auch akzeptabel. Bei den anderen, sozusagen den harten Industrielobbyisten, die einfach nur das ganze Ding kaputt schießen und aufweichen wollten, haben wir in der Regel vor allem zugehört, uns Notizen gemacht und wussten dann, was die eben Axel Voss und den anderen Schattenberichterstattern erzählt haben. Deswegen haben wir die auch alle getroffen. Wir hätten sie auch ignorieren können. Ne? Wir hatten einen sehr klaren Kompass, Jan und ich, als Datenschützer. Aber wir mussten eben wissen, was ist hier Stand der Debatte, was für Argumente werden hier noch reingespeist und was haben sie den anderen erzählt.
Ja gut, das war dann wahrscheinlich der beste Weg, wenn man direkt...
Da gab es auch so lustige Begebenheiten, wie zum Beispiel, es gibt einen Artikel im Kapitel über Transfers in Drittstaaten, wo klargestellt wird, dass zum Beispiel ein Gerichtsbeschluss oder eine Entscheidung einer Behörde aus den USA oder so in Europa keine Rechtsgrundlage ist, um die Daten in die USA zu übermitteln. Das braucht dann eine europäische Rechtsgrundlage noch, entweder im Recht des Mitgliedstaates oder durch ein gegenseitiges Rechtshilfeabkommen mit den USA oder so. Und dann hatten wir ein Meeting intern im Parlament mit den Schattenberichterstattern, ich glaube, bevor der Trilog zu dem Kapitel anstand, Und dann kam Axel Voss und meinte, ja, aber da muss es doch Ausnahmen geben, wenn zum Beispiel ein europäischer Zahnpasta-Hersteller in den USA Zahnpasta verkaufen will. Dann braucht er anscheinend eine Marktzulassung durch die Food and Drug Administration, weil das irgendwie als Hygiene- oder Medizinprodukt gilt oder so. Und die Food and Drug Administration will dann auch die ganzen Daten der klinischen Tests. Und das sind dann auch Patientendaten, ne? Und wieso, naja, die kannst du doch anonymisieren, bevor du die übermittelst oder so, ist doch kein Problem. Und Axel so, ja, nee, das muss aber, und das ist wichtig. Und dann meinte Sophie Infeld, die Schattenberichterstatterin der Liberalen zu dem Zeitpunkt, Mensch Axel, so ein Zufall, genau das gleiche Argument habe ich vor einer Stunde von der US-Botschaft gehört. Und Axel wurde dann so ein bisschen rot. Ja, aber dann, doch nicht mit der Zahnpasta, doch Axel mit der Zahnpasta.
Okay. Naja, das gibt einen tiefen Einblick da rein, wie es läuft. Also, wir müssen ein bisschen weiterkommen, ne? Wir haben jetzt schon fast 40 Minuten geredet, du hast ja nicht so viel Zeit. Ich wollte mal fragen, wie geht das dann weiter? So, ihr habt jetzt als Ausschuss innerhalb der Fraktionen einen Kompromiss gefunden und wie läuft dann das weitere Gesetzgebungsverfahren?
Dann wird in der Regel vom Ausschuss ein Mandat erteilt, beziehungsweise jetzt inzwischen auch vom Plenum, um auf Basis dieses Parlamentstextes, sage ich mal, in Verhandlungen mit dem Rat einzutreten. Und wie gesagt, der Rat hat noch ein bisschen länger gebraucht. Das war dann erst Juni 2015, etwas mehr als ein Jahr später, dass die sich geeinigt hatten. Bei denen heißt es allgemeine Ausrichtung.
Darf ich nochmal fragen, der Rat hat ja als Basis euren Text genommen oder
den
Kommissionsentwurf auch
genommen? Beides, ja? Das lief parallel sozusagen. Okay. Ne? Die Kommission macht den Aufschlag und dann fangen parallel Rat und Parlament an, das für sich umzuschreiben sozusagen. Und dann haben wir eben im Juni 2015 den Trilog begonnen, also mit Rat, Parlament und Kommission am Tisch, aber am Ende mussten sich halt Rat und Parlament einigen und haben es dann kurz vor Weihnachten, also ein halbes Jahr später, 2015, auch erfolgreich abgeschlossen. Da hatten wir auch noch Glück, weil im Rat wechselt alle 6 Monate die Präsidentschaft, das rotiert so durch die Mitgliedstaaten durch, und in der zweiten Jahreshälfte 2015 war gerade Luxemburg dran. Und Luxemburg hat witzigerweise einen grünen Justizminister. So, das der war sozusagen nicht immer direkt bei den Verhandlungen beteiligt. Das hat seine zuständige Referentin in der Botschaft hier in Brüssel gemacht. Aber de facto war er sozusagen verantwortlich. Und das passiert einfach sehr selten, ne, dass man auf beiden Seiten des Verhandlungstisches einen Grünen sitzen hat. Das heißt natürlich nicht, dass das jetzt ein komplett grüner Text geworden ist. Ne. Wir mussten das Parlament mehrheitlich hinter uns behalten und die Luxemburger mussten eine qualifizierte Mehrheit im Rat hinter sich behalten von den Mitgliedstaaten.
Und der Axel hatte sicher auch noch was zu sagen.
Ja, Axel hat in der Zeit, als wir auf den Rat gewartet haben, habe ich mal irgendwo gehört, in einer Weihnachtspause ein Buch über Big Data gelesen und hatte dann irgendwie eine Erleuchtung und kam plötzlich an und meinte, wir müssen alles nochmal ganz neu denken und so. Und wir so, Axel, wir haben ja ein Mandat aus dem Plenum von über 99% Zustimmung, geh weg.
Okay, und dann finden die Trilogverhandlungen statt. Also genau. Beziehungsweise vor allem, also insbesondere hast du ja schon gesagt, eher Dialogverhandlungen also zwischen Rat und Parlament. Und was passiert dann, wenn Rat und Parlament sich einigen? Dann ist das Ding fertig,
in trockenen Tüchern. Dann haben wir gedacht, das ist jetzt fertig. Da meinte Jan so, jetzt haben wir einmal EU-Gesetzgebung durchgespielt. Und dann habe ich noch ein verstecktes Bonuslevel entdeckt, weil dann wird erstmal sozusagen politisch darüber abgestimmt, bei uns dann im Ausschuss und im Rat auf Botschafterebene. Und das war dann auch eine ganz klare Mehrheit, alles gut. Und dann kommen aber sozusagen die sprachlichen Aufräumarbeiten. Ja, wir hatten halt, wie gesagt, diverse Artikel gestrichen, neue hinzugefügt und so weiter. Deswegen musste alles neu nummeriert werden, auch mit den ganzen Querverweisen und so. Und wir sind alle keine englischen Muttersprachler. Wir haben es also auf Englisch verhandelt. Das heißt, da gibt's hier so spezialisierte Dienste im Parlament und auch im Rat, die sogenannten Sprachjuristen. Die gehen dann nochmal durch den ganzen Text und gucken, kann man den Satz hier irgendwie eleganter formulieren, passt die Grammatik auf Englisch und. Was sind so Standardausdrücke? Auch zum Beispiel im Erwägungsgrund sagt man einfach immer should und im Artikel sagt man shall. Ne, da gibt's so Interinstitutional Drafting Guidelines und sowas auch, das wissen die dann alles. Und ich habe dann bei denen immer noch, das war glaube ich ein Monat oder so, regelmäßig den ganzen Tag in den Sitzungen mitgesessen und aufgepasst, dass die jetzt aber nicht aus Versehen irgendwas umformulieren, was für uns ein super, super schwieriger Kompromiss war. Ne? Das war dann so noch das Bonuslevel. Und ja, dann ist es halt im April 2016 verabschiedet worden. Und am 5. Mai, glaube ich, 4. Mai. 4. Mai im Amtsblatt veröffentlicht worden und dann 3 Wochen später in Kraft getreten, am 25. Mai.
Es gibt eine fundamentale Kritik, zumindest kam die am Anfang sehr häufig. Das betrifft ja indirekt dann auch die Genese des Gesetzes bzw. der Verordnung, dass die DSGVO sehr, sehr viele Öffnungsklauseln enthält. Also gemessen an dem Anspruch, dass sie für ein Level Playing Field sorgen soll, ne, so wie es ja die ganzen Verordnungen machen sollen, dass sie doch den nationalen Gesetzgebern sehr viel Spielräume offen gelassen hat. Zu viele, als dass man jetzt im Nachhinein von einer einheitlichen Gesetzgebung sprechen kann. Teilst du das oder nee, woher kamen diese Öffnungsklauseln?
Das ist ein Missverständnis beziehungsweise von manchen Leuten auch ein gezieltes Framing, um die DSGVO zu diskreditieren. Das sind in der Regel keine Öffnungsklauseln, sondern Spezifizierungsklauseln, wo wir einfach an ein paar Stellen gesagt haben, zum Beispiel bei genetischen Daten dürfen die Mitgliedstaaten noch schärfere Regeln erlassen, weil manche Mitgliedstaaten das einfach schon hatten und das nicht aufgeben wollten, was aus Datenschutzsicht ja auch Sinn macht. Oder zum Beispiel bei der Abwägung zwischen Datenschutz und freier Meinungsäußerung, ne? Und Medienfreiheiten und sowas, journalistische Freiheit auch oder künstlerische Freiheit, das müssen die Mitgliedstaaten machen, weil einfach für künstlerische Freiheiten und sowas die EU gar nicht zuständig ist. Das kann nur auf nationaler Ebene abgewogen werden, was du dann zum Beispiel für Fotos von Personen im Kunsturheberrechtsgesetz von 1907 hast oder so. Mhm. Das war sozusagen nicht unser Job als EU-Gesetzgeber, auch nicht unsere Kompetenz. So, und dann, oder zum Beispiel im Bereich Beschäftigtendatenschutz, haben wir gesagt, dass sollen die Mitgliedstaaten oder können die Mitgliedstaaten machen, kriegen da hier so ein paar Rahmenbedingungen gesetzt nur. Das meiste ist allerdings so, dass wo dann nochmal, das ist die Überzahl, wo dann drin steht, wenn mitgliedstaatliches Recht das vorsieht oder so, das sind dann sozusagen nur Querverweise auf das, wo die Mitgliedstaaten eh kompetent sind. Zum Beispiel im Artikel 9 Absatz 2, wo es unter anderem um Gesundheitsdaten geht, aktuell jetzt in der Pandemie, ne? Mhm. Da steht drin, Mitgliedstaaten dürfen auf Grundlage von nationalem Recht Gesundheitsdaten auch verarbeiten zur Pandemiebekämpfung. Das ist aber sozusagen einfach nur, weil Pandemiebekämpfung und Public Health ist Mitgliedstaatenkompetenz. Ne? Da ist nur klar, die brauchen dann einfach eine Rechtsgrundlage dafür.
Hm. Ja, Beschäftigtendaten, genau, das wäre das. Genau.
Oder wenn es um Steuern geht, ne, was die Finanzämter an Daten verarbeiten dürfen, das ist halt auch nationales Steuerrecht.
Mhm. Würde ich übrigens auch gesetzlich geregelt werden. Würde ich übrigens auch nicht unbedingt teilen, den Vorwurf.
Also. Ja, man hat ihn gerade am Anfang oft gehört. Ne? Jetzt gerade, Ralf, das Beispiel, was du genannt hast mit Medienfreiheit, wurde in Deutschland am Anfang kritisiert, so von wegen, oh, jetzt gibt's die DSGVO und jetzt ist das Chaos mit Fotografieren und Abdrucken von Bildern und so perfekt. Ja. Weißt du noch, damals am Anfang, als überhaupt nicht klar war, wie gesagt, ob das KUG jetzt gilt oder nicht.
Kunsturheberrechtsgesetz 1907 gilt.
Ja, war aber am Anfang nicht klar und da war halt der Vorwurf, warum regelt die DSGVO jede Kleinigkeit, aber da regeln sie halt nicht, sondern überlassen das dann den einzelnen Staaten.
Geschaffen übrigens, ich liebe diese Anekdote, weil jemand ein Paparazzi-Bild vom toten Bismarck an seinem Sterbebett gemacht hat und das dann in der Zeitung verkaufen wollte.
Das KUG, ne?
Ja. Ich finde diese Anekdote so großartig. Sorry, dass ich die hier loswerden muss. So,
Es gab damals auch noch die großen Ängste, die auch zum Teil absichtlich geschürt wurden, dass jetzt eine Abmahnwelle kommt und so. Da gab es dann so ein
paar. Habe ich aber auch gedacht. Also das war jetzt, glaube ich, nicht wie, oder auch Holger, wir beide auch gedacht, als wir darüber geschrieben haben. Also
ja, aber da brauchst du halt erstmal, als Abmahnkanzlei brauchst du ein Mandat.
Das ist klar, aber das brauchst du immer.
Und, ja, und da gab es so ein paar Versuche, dass zum Beispiel irgendwelche Schönheitssalons aus München dann irgendwie Abmahnungen an Friseure in Hamburg geschickt haben, weil deren Webseite keine Datenschutzerklärung hatte oder sowas. Und dann haben aber ganz schnell die Gerichte gesagt, ihr seid gar nicht im Wettbewerb mit dem Friseur in Hamburg, wenn ihr in München tätig seid und so. Und das war irgendwie ziemlich schnell vom Tisch. Und das ist aber dann eher ein Problem, was Deutschland vielleicht im UWG mal einfangen müsste. Da ist aber nicht die Datenschutzverordnung dran schuld.
Nee, das stimmt. Aber es war halt die Idee, und das ehrlich gesagt überrascht es mich ein bisschen bis heute, dass es nicht so gekommen ist, die Idee, dass das halt als Aktionsfeld für windige Abmahner gekommen ist. Es gab natürlich ein paar, die üblichen Anwälte, die man auch schon vorher aus Abmahnbereichen kannte, die sich dann natürlich gerne so um Urheberrecht und so getummelt haben, aber die sind ziemlich scheppernd gescheitert. Vielleicht lag es auch daran, weil sie es aber auch echt schlecht gemacht haben.
Also, naja, aber was glaube ich noch nicht so ganz, was noch nicht so ganz vom Tisch ist, ist die Geschichte mit Schadensersatz. Ne? Also da läuft ja die Rechtsprechung noch, zumindest in Deutschland, ob Verstöße gegen die DSGVO und oder in welchen Fällen die dann Schadensersatz auslösen können und wann nicht. Und da könnte auch nochmal eine kleine Abmahnwelle dreuen, ne? Wenn sich das durchsetzt.
Ja, das ist ja dann keine Abmahnwelle, ne? Das wird dann eine Schadensersatzwelle, aber
ja, oder Schadensersatzwelle.
Das hat man, glaube ich, durchaus gedacht, so Ralf, oder?
Ja, das fände ich auch eher gut. Wenn das dazu beiträgt, dass die Unternehmen sich besser dran halten an das Gesetz, ist das nur zu unterstützen. Genau, wie in Deutschland haben wir ja auch das Verbandsklagerecht, ne, dass eben auch VZBV zum Beispiel ohne Mandat von Betroffenen eigenständig klagen können gegen Datenschutzverstöße. Das ist in anderen Mitgliedstaaten noch nicht überall so. Das ist in der DSGVO nur eine Option. Finde ich auch sehr gut. Die haben ja auch schon einiges erreicht die letzten Jahre.
So in der Gesamtschau, bist du denn zufrieden mit dem, was da dann letztendlich die Welt erblickt hat und für viele ja sehr überraschend dann schon nach 2 Jahren Übergangszeit plötzlich angewendet werden musste? Auch ja für den deutschen Gesetzgeber sehr überraschend, der auch noch überhaupt nicht fertig war.
Obwohl, da muss man fair sein, Deutschland ist sonst sehr schleppend damit, EU-Gesetze umzusetzen. Aber in dem Fall waren sie eigentlich relativ mit bei den Ersten, also noch gerade so in der Frist, glaube ich. Insgesamt bin ich schon total happy, dass wir das Ding so durchverhandelt gekriegt haben, mit dem Ergebnis, ich glaube, mehr hätten wir nicht rausholen können. Ne? Wenn man sich anguckt, was der Rat am Anfang von der Verhandlungsposition hatte, eben Datenverarbeitung zu komplett anderen Zwecken zu erlauben, was schon nach der Grundrechtecharta gar nicht ginge, ne? Solche Sachen, haben wir doch schon, glaube ich, das Beste rausgeholt am Ende und das bestehende Schutzniveau eben gehalten, zum Teil noch aufgebohrt. Was im Nachhinein jetzt sozusagen 3 Jahre nach Beginn der Anwendung echt nicht gut läuft, ist die Durchsetzung. Und da haben wir einfach ein riesen Scheunentor offen, das ist Irland, weil die irische Datenschutzbehörde sich einfach chronisch weigert, irgendwas zu unternehmen. Ne? Max Schrems verklagt die ja immer wieder, sie machen trotzdem nichts.
Ihr habt doch da jetzt als Parlament auch eine Resolution verabschiedet, oder?
Genau, wir haben in der Plenarsitzung im Mai eine Resolution verabschiedet, auch mit Riesenmehrheit. Das war sozusagen eine Reaktion auf das Schrems II-Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom letzten Juli, wo ja das Privacy Shield, diese Angemessenheitsentscheidung für die USA, aufgehoben wurde. Und wir haben als Parlament im Prinzip da jetzt nochmal gesagt, liebe Kommission, told you so. Ne? Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass die Massenüberwachung in den USA keine Angemessenheitsentscheidungen erlaubt. Liebe USA, wenn ihr nochmal irgendwie eine privilegierte Transfererlaubnis sozusagen haben wollt für europäische Daten, dann müsst ihr jetzt endlich mal an die Geheimdienstereform ran oder mindestens No-Spy-Abkommen mit den EU-Mitgliedstaaten schließen. Ist ja gerade aktuell geworden wieder durch die Enthüllung dazu Dänemark und der NSA. Mhm. Und wir haben der Kommission aber auch gesagt, liebe Kommission, guck mal, Irland ist hier ein Riesenproblem, weil die einfach keine Durchsetzung machen und die sind einfach die federführende Behörde für die ganzen großen US-Unternehmen, weil die in Dublin ihren europäischen Sitz haben. Jetzt bitte, liebe Kommission, startet mal ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Irland, damit da endlich mal was passiert. Das war deutliche Resolution.
Aber es ist halt nur eine Resolution und ihr könnt die Kommission jetzt nicht auffordern, was zu tun. Also sie muss dem nicht nachkommen. Ne?
Aber sie muss nicht nachkommen. Es ist nur in Anführungszeichen eine Resolution. Aber wir haben da zum Beispiel auch klargestellt, das ist eine Sache, die ich im Nachhinein gerne korrigieren würde, aber das geht eben nicht, ohne das ganze Paket wieder aufzumachen, im Konsistenzmechanismus, wie die Datenschutzbehörden europaweit zusammenarbeiten in grenzüberschreitenden Fällen. Da steht in Artikel 60 Absatz 3, dass die federführende Behörde, in dem Fall Irland, die ICO, einen Entwurf einer Entscheidung ohne Verzögerung, without delay, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, ich habe es ja immer nur auf Englisch bearbeitet, without delay vorlegen soll. Und dann kann zum Beispiel die Hamburger Behörde oder die österreichische Behörde, wo Max Schrems sich dann beschwert hat, gucken, sind wir da der gleichen Meinung oder sehen wir das anders? Und wenn die sich nicht einigen können, wird es ja an den Europäischen Datenschutzausschuss, also das Gremium der 27 nationalen Behörden, eskaliert, der dann mit einer einfacher Mehrheit eine finale Entscheidung treffen kann. Nur, was wir damals nicht auf dem Schirm hatten, dass in irischem Englisch without delay offenbar heißen kann, mehr als 3 Jahre später. Ja?
Meinst du es die anderen ironisch oder meinst du es tatsächlich? Also das es ist tatsächlich, tatsächlich so im Irisch-Englisch. Ja. Ne?
Nein, nein, das ist ironisch. ich habe auch schon, nein, wir hatten sogar einen Änderungsantrag für die Resolution gestellt, wo wir das gesagt haben in Irish-English. Dann kriegte ich Stress mit meinen irischen Kollegen hier in der Fraktion, weil es wohl irgendwie im englischen Sprachraum oft Witze über das irische Englisch gibt. Das war mir nicht so klar, tat mir auch leid. Nee, wir haben jetzt in der Resolution eben auch nochmal klargestellt, dass zumindest das Parlament als die eine Hälfte des Gesetzgebers mit diesem without delay nicht gemeint hat, dass es länger als vielleicht ein paar Monate dauern soll. Und das ist natürlich eine Sache, da hat sich Max Schrems total drüber gefreut. Das wird er vor Gericht nochmal nutzen, auch wenn er ne, nochmal gegen die irische Datenschutzbehörde irgendwie vor Gericht ziehen muss.
Also eine Frage hätte ich noch. Wir haben, schade, wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Wir können auch ein bisschen länger machen.
Ich bin gerade da. Super. Ja.
Onkel Ralf erzählt vom Krieg.
Ja, und das macht hier Spaß. Deswegen, also eine Sache, wir haben hier im Podcast auch in der letzten Zeit schon öfter darüber geredet, dass der Datenschutz gerade in der Pandemie jetzt einen schweren Stand hat. Ne? Es wird unheimlich viel auf den Datenschutz geschoben, wofür er nichts kann. Ne? Es wird auch unheimlich viel auf die DSGVO geschoben. Also wir haben wahrscheinlich europaweit, aber hier in Deutschland eben auch diese Debatte um die Corona-Warn-App und musste das dann so umgesetzt werden, konnte man dann nicht weniger auf den Datenschutz gucken und mehr auf den tatsächlichen Nutzen, was ich hier oft genug irgendwie widerlegt habe und für Quatsch halte nach wie vor. Ja. Aber generell, dann gibt es eine ganz große Problematik mit den Cookies, mit den Cookie-Bannern. All das wird auf die DSGVO geschoben. Die DSGVO ist daran schuld, dass das Netz quasi unbenutzbar ist, weil wir jetzt an jeder Ecke Einwilligungserklärungen abgeben müssen, dass wir überall Banner vorgeschaltet haben, die wir kaum noch wegklicken können, auch auf dem Handy. Siehst du dich da oder siehst du dich und
du Jan bist Albrecht schuld.
Da in der Schuld? Seid ihr da daran schuld, dass das jetzt so gekommen ist? Weil man muss natürlich auch ergänzend sagen, es war ja eigentlich vorgesehen, dass die Cookies eher in der E-Privacy-Verordnung reguliert werden sollten, die da nicht gekommen ist. Und deswegen wird jetzt alles aus der DSGVO hergeleitet. Aber habt ihr das kommen sehen, als die verabschiedet wurde, dass das so läuft?
Ja, grob schon. Wir hatten halt gehofft, dass auch wieder da die Durchsetzung besser ist durch die Aufsichtsbehörden. Wir sind quasi nur indirekt daran schuld, weil Cookies, wie du richtig sagst, sind in der E-Privacy-Richtlinie geregelt seit 2009. Aber die E-Privacy-Richtlinie verweist bei der Definition der Einwilligung auf die damalige Datenschutzrichtlinie von 95, die jetzt eben durch die DSGVO ersetzt wurde. Das heißt, da greift jetzt die Einwilligungsdefinition nach DSGVO. Und die ist eben ein bisschen schärfer als in der alten Richtlinie, weil eben ganz klar drin steht, dass die Einwilligung freiwillig gegeben sein muss und ohne Zwang und wohl informiert und so weiter. Und deswegen haben dann einfach viele Webseiten angefangen, diese Cookie-Banner da vorzuschalten. Aber da läuft natürlich viel auch mit, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Nudging und Dark Patterns und sowas, ne? Dass eben das Nein dann gar nicht so gehighlightet ist wie das Ja, okay. Oder dass du, wenn du Ja, okay sagst, nur einmal klicken willst, wenn du aber Nein sagen willst, musst du irgendwie, keine Ahnung, 30 bis 150 Tracker, die auf der Webseite stecken, alle einzeln wegklicken. Das geht natürlich so nicht, ne? Also eine Einwilligung muss sozusagen bewusst erfolgen und das Default ist erstmal, ohne Einwilligung darf ich keine Daten sammeln. Da müsste jetzt sozusagen einfach bessere Durchsetzung kommen. Da hat ja die NGO von Max Schrems jetzt auch gerade was vorgelegt, dass sowas sozusagen automatisch abgescannt wird und dann automatisch Beschwerden generiert werden. Finde ich super. Ja,
da wird sich Jörg besonders drüber freuen. Stimmt's, Jörg?
Weil wir als Publisher, wir lieben es, Cookie-Banner zum Gestalten und vorzuschalten.
Ja. Kommt auf unseren, aber ihr habt eh ein Problem, Jörg.
Tiefsten, ne? Herzen.
Ihr bietet ja das an, was viele andere auch machen inzwischen, diese Pur-Lösung. Ne? Du kriegst sozusagen die CT und so weiter, die heiße Web-Angebote kostenlos, musst aber dafür akzeptieren, dass du sozusagen getrackt wirst. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders. In der Datenschutzgrundverordnung haben wir ausdrücklich drin in Artikel 7 Absatz 4 ein Kopplungsverbot, dass eben eine Einwilligung nicht daran gekoppelt werden darf, dass ich dazu stimme im Gegenzug, dass irgendwelche anderen Daten gesammelt werden, die eigentlich gar nicht nötig wären.
Das ist ja eine Alternative. Also es gibt tatsächlich eine sehr ausführliche Entscheidung dazu aus Österreich, wo die österreichischen Behörden gesagt haben, ja, das ist zulässig.
Ach.
Für Standard.at kann ich dir schicken. Und es gibt auch einen Vermerk der hiesigen Datenschutzbehörde aus Niedersachsen, die gesagt hat, dass sie diese Aufgestaltung grundsätzlich in Ordnung findet. Ich kann jetzt wirklich nicht behaupten, dass ich ein großer Fan bin, aber ich halte sie zumindest nicht für eindeutig datenschutzrechtlich unzulässig. Andererseits ist es eigentlich eine Diskussion, die wir jetzt gerade führen, aber so im Hinblick auf, wie sich die Industrie da gerade entwickelt mit Cookieless Future, die wir wahrscheinlich eh bald wieder anders führen müssen.
Ja, und nochmal kurz zu E-Privacy. Es gab dann ja in Folge der DSGVO auch einen Vorschlag der Kommission für eine Neuregelung der E-Privacy-Richtlinie, auch durch eine Verordnung dann, wo wir als Parlament schon vor, ich glaube, 3,5 Jahren unsere Stellungnahme beschlossen haben, unsere Version. Das hat ewig im Rat festgesteckt bis Dezember. Da haben wir jetzt aber gerade angefangen, auch dann doch endlich mal den Trilog zu führen. Also da wird irgendwann vielleicht Ende des Jahres unter den Slowenen oder sowas ein Ergebnis kommen. Ob das dann allerdings noch gut genug ist und die bisherige E-Privacy-Richtlinie nicht eigentlich besser wäre, die zu behalten, das müssen wir dann sehen.
Was ich nur gemeint habe, ist, dadurch gerät natürlich die DSGVO insbesondere, das ist ja für viele ein Schimpfwort geworden, ein Schimpfakronym, gerät natürlich wirklich in Misskredit, dass solche Dinge, die, also vorher gab es ja gelegentlich die Cookie-Banner, eben unter Berufung auf die E-Privacy-Richtlinie, die in Deutschland aber hätte gar nicht umgesetzt werden müssen, Jörg, glaube ich. Ne? Deswegen gab es in Deutschland auch von dort auf deutschen Webseiten wenig Banner, aber weiß man nicht so genau. Zumindest es hat halt das zugenommen. Ne? Und viele empfinden halt, dass vieles einfach, was die DSGVO jetzt manifestiert hat, in der Praxis untauglich ist, beziehungsweise wie sagt die Industrie so schön, zu einem schlechteren Surferlebnis führt.
Ne? Ja, aber die Industrie macht ja ein schlechteres Surferlebnis.
User Experience.
Ja, liegt ja daran, dass die Industrie das so macht. Ne? Wir zwingen sie ja nicht, einen Cookie-Banner vorzuschalten. Die könnten auch einfach die Webseite anbieten ohne Tracker und dann.
Ja, aber sie haben ja ein Geschäftsmodell. Ne?
Ja, gut, dann ist das Geschäftsmodell vielleicht kaputt. Aber da bin ich auch nicht allein. Das sagen inzwischen auch viele Werbekunden. Ne? Der Werbechef von Procter & Gamble, die mit ihren ganzen Marken der größte Werbekunde der Welt sind, hat schon vor 2-3 Jahren gesagt, dieses ganze Online-Targeted-Advertising-Tracking ist eigentlich kaputt, weil es da auch total viel Klickbetrug gibt und anderes. Und einfach bei den ganzen Intermediaries, die dann dieses Real-Time-Bidding machen und so weiter, die meiste Kohle hängen bleibt. Und beim eigentlichen Publisher, wie jetzt heise.de oder so, kommt am Ende nur ein 10% an oder so. Das ist ja eigentlich auch blöd.
Ja, bisschen mehr ist es, aber
oder, ich glaube, der Standard hat das auch mal getestet.
Viel abgezwackt zwischendurch, das stimmt. Ja. Aber wie gesagt, also da tut sich ja auch gerade ganz viel und ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir in der Form nicht mehr sehr lange führen. Wir werden dann neue spannende Diskussionen führen, so um Cookie-Browser-Printing und solche Geschichten, die so ein bisschen anders ist. Aber wir haben ja tatsächlich seit letzte Woche auch eine neue deutsche Datenschutzregelung in dem Kontext, das TTDSG, ich kann es gar nicht auflösen, Telekommunikations- und Telemediendatenschutzgesetz, doch kann ich, wo tatsächlich die Cookies geregelt sind jetzt dann erstmalig in einem deutschen Rechtssystem. Auch darüber werden wir sicherlich nochmal sprechen in dem Kontext.
Also wieder ein Beispiel, Deutschland setzt eine EU-Richtlinie 12 Jahre später um.
Genau. Genau. Gott. Mit Anlauf quasi. Naja, gut Ding, wir weiter haben. Wir haben eben vorhin vielleicht das als letztes Thema kurz über Evaluation gesprochen. Da hast du gleich ein bisschen Plack bekommen. Ich finde, es gibt sehr, sehr gute Gründe, inhaltliche Gründe für Evaluation, gerade auch in dem Bereich eben, dass es überkomplex ist für kleine Unternehmen, dass es überkomplex ist für Vereine und die das alles gar nicht realistischerweise schaffen können. Oder was spricht aus deiner Sicht gegen Evaluation, außer dass es für euch wahnsinnig viel Arbeit wäre? Okay, das kann ich verstehen, ist aber jetzt juristisch nicht so ein Argument.
Du meinst jetzt nicht Evaluation, die ist ja passiert durch den Kommissionsbericht letzten Sommer, du meinst eine Revision.
Ich meine eine Evaluation, bei der was rauskommt.
Ja, also ich glaube erstmal für kleine Vereine und so weiter und kleine Unternehmen, wenn die sich einfach sozusagen höflich verhalten und keinen Unsinn machen, dann ist das nicht so komplex. Die müssen mir ja eigentlich nur sagen, welche Daten erhebe ich, für welche Zwecke und gegebenenfalls noch, an wen gebe ich die weiter und warum.
Also das kann ich ja aus der Praxis sagen, es ist sehr komplex. Ich kann mich mal erinnern, ich war mal in einer Stadthalle in einer Samtgemeinde hier, wo 100 verschiedene Vereine waren und denen habe ich dann einen 3-stündigen Vortrag, Workshop gemacht, was die in ihre Datenschutzgeschichten reinschreiben, und ich gehöre nun wirklich nicht zu den Leuten, die da besonders komplizierte Sachen fordern. Das war ein Erlebnis fürs Leben, aber nichtsdestotrotz, die müssen echt eine Menge machen, wenn sie es halbwegs ordentlich machen wollen.
Ja, aber dann machst du einmal eine Standard-Datenschutzerklärung für alle Sportvereine und dann können die das sozusagen kopieren. Und wenn die intern nicht irgendwie Schindluder treiben mit der Datenverarbeitung, dann sollte das eigentlich im grünen Bereich sein. Und durch den risikobasierten Ansatz, den wir dann dem Rat gegeben haben, der jetzt auch drinsteht, ist ja sichergestellt, dass sozusagen nur wenn ich ein hohes Risiko habe aus der Datenverarbeitung, dann bin ich auch gezwungen, weitere technische, organisatorische Maßnahmen zu ergreifen.
Ja, da komme ich aber schnell hin. Ich habe ein paar Geflüchtete in meiner Mannschaft, ich habe ein paar Spielerinnen, die Kopftuch tragen. Da bin ich ganz schnell in einem hohen Risiko. Aber das wollen wir jetzt vielleicht nicht diskutieren. Aber generell gibt es, glaube ich, eine Menge Wünsche, die DSGVO zu ändern in einzelnen Punkten. Können wir da was, auch mit Irland natürlich? Ne? Also da ist wahrscheinlich auch ein Punkt, wo du sagst, da könntest du dir auch wahrscheinlich Änderungen vorstellen. Können wir da irgendwie, du hoffst nicht drauf, aber können wir da irgendwie erwarten? Ich glaube, die nächste Evaluation ist jetzt 3 Jahren, ne? Oder jetzt ein Jahr ist rum, 2 Jahren, 2023.
Gar nicht im Kopf.
Ja, ist ja auch egal. Also kommt jedenfalls irgendwann in den nächsten Jahren wieder.
Ja, also wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre das eine Änderung, nämlich genau die in Artikel 60, Paragraph 3, das without delay ersetzen durch eine harte Frist von meinetwegen 6 Wochen oder so. Dann hätten wir das Scheunentor Irland endlich mal geschlossen. Aber das Problem ist, du kannst ja nicht so einzelne minimalinvasive Eingriffe machen. Ne? Um das Ding zu überarbeiten, bräuchte es einen neuen Vorschlag der Kommission für eine neue Verordnung oder zumindest mit Änderungen an dieser Verordnung. Und dann ist alles offen. Und dann kommen eben alle Lobbyisten wieder an und alle, die noch irgendwie ein Interesse daran haben und wollen uns das Ding wieder sturmreif schießen. Ne? Deswegen, und dann müssten wir halt die ganzen harten Verhandlungen, das ist ja ein sehr umfangreiches Paket mit, ich glaube, 99 Artikeln und so, nochmal komplett verhandeln und wieder irgendwie 4-5 Jahre unseres Lebens da investieren. Da haben von den Beteiligten hier in Brüssel jedenfalls alle gerade keine Lust drauf.
Oh ja,
und ich glaube, wir sollten auch noch ein bisschen warten, weil einfach noch einige Sachen, gerade die Durchsetzung gegenüber den großen GAFAs, ne, wie Google und Facebook und sowas, die hängen ja zum Teil immer noch vor Gericht oder eben in Irland oder so. Da brauchen wir offenbar noch ein bisschen Zeit, bis das endlich mal dann auch durchentschieden ist.
Also, naja, die Zeit drängt ja so ein bisschen, weil ja alle so ein bisschen in der Luft hängen, ne, was den Datentransfer angeht. Also Schrems II Privacy Shield war wohl das beherrschende Thema, würde ich mal sagen, im letzten Jahr, ne, was die DSGVO angeht und den Datenschutz in Europa.
Ja, aber da können wir als europäischer Gesetzgeber nichts machen. Wenn die Amerikaner weiterhin Massenüberwachung betreiben, dann ist das deren Problem.
Das ist ganz klar, aber wir haben ja einerseits, darüber haben wir schon kurz gesprochen, über den Angemessenheitsbeschluss der Kommission gegenüber den USA, der jetzt neu verfasst wird. Aber dann gibt es ja auch noch UK, kennst du? Wie ist denn da der Stand im Moment?
Ja, UK ist ein interessanter Fall, weil als ehemaliges EU-Mitgliedsland haben die ja bisher sich sozusagen ans europäische Datenschutzrecht halten müssen. Die DSGVO galt da ja auch unmittelbar. Die haben das jetzt so gemacht, dass sie quasi die DSGVO direkt ins britische nationale Recht kopiert haben, die sogenannte GDPR UK. Und im Moment gilt unter dem Kooperationsabkommen, was die EU mit Großbritannien geschlossen hat, was am Anfang des Jahres verabschiedet wurde, eine Übergangsfrist. Da steht nämlich jetzt drin, dass bis Ende Juni, also jetzt noch 29 Tage, gilt Großbritannien nicht als Drittstaat unter Datenschutzrecht. Die werden also im Moment noch nicht, sozusagen das ganze Kapitel zu Transfers in Drittstaaten und welche Bedingungen da erfüllt sein müssen, gilt für die Briten jetzt noch nicht. Und die Kommission hat jetzt vorgeschlagen, Anfang des Jahres 2 Angemessenheitsentscheidungen sogar, eine für sozusagen normale kommerzielle Daten und so und eine für den Polizeibereich. Das ist ja nochmal eine extra Regelung, diese Datenschutzrichtlinie für den Polizeibereich, die parallel verhandelt wurde. Und da hat aber jetzt das Kommission im letzten Plenum auch sehr stark reingegrätscht und eine Resolution verabschiedet, wo wir ganz klar sagen...
Das Parlament, meinst du?
Das Parlament, was habe ich gesagt?
Das ist die Kommission.
Achso, nee, das Europäische Parlament. Mhm. Wo wir ganz klar sagen, liebe Kommission, wir fordern euch hier sozusagen förmlich auf, diese Angemessenheitsentscheidungen nicht zu beschließen, weil auch Großbritannien macht ja weiterhin Massenüberwachung durchs GCHQ. Dann gibt es eine riesen Lücke, das ist auch kürzlich gerichtlich bestätigt worden, für Immigrationsdaten von Migranten, die bestimmte Rechte eben nicht haben, wie Auskunft oder so. Und die neue Datenstrategie der britischen Regierung, schon vom Ende letzten Jahres oder so, die sagt ganz offen, wir wollen eigentlich weg von dem Ziel der Datensparsamkeit und so weiter, wie es in der DSGVO ja auch drinsteht in Artikel 5 zu den Grundprinzipien, sondern wir wollen hin zu mehr Daten teilen und nutzen und so. Und das ist natürlich ganz klar gegen die DSGVO. Und deswegen hat das Parlament gesagt, Kommission, wir fordern euch hiermit förmlich auf, diese Angemessenheit nicht zu beschließen. Das hat keine Veto-Funktion oder so. Die Kommission muss jetzt theoretisch nochmal in sich gehen und überlegen, ob sie den Text zurückzieht oder ändert oder so. Vielleicht werden sie in irgendwelchen Kleinigkeiten nachsteuern. Aber ich gehe davon aus, dass die den jetzt in den nächsten 2-3 Wochen beschließen werden, vor Ende dieser Übergangsfrist. Und dann gilt eben Angemessenheit für Großbritannien. Das heißt, man kann dann Daten dahin übermitteln ohne weitere Voraussetzungen. Mhm. Ich meine, es gibt ja total viele Länder außerhalb Europas, die keinen Angemessenheitsbeschluss haben. Und auch dahin können ja Daten übermittelt werden. Da muss man nur bestimmte andere Sicherungen einbauen. Ne? Standardvertragsklauseln oder ähnliches.
Zum Beispiel. Die USA zum Beispiel, genau.
So, und
merkwürdigerweise haben ja auch fast alle Mitglieder der sogenannten Five Eyes, also dieser Zusammenschluss von Geheimdiensten, die halt zusammen spioniert haben, mit Neuseeland, mit Kanada und jetzt mit UK, trotzdem alle einen Status als sicheres Drittland. Das finde ich schon irgendwie enorm.
Ja, USA ja nicht mehr.
Und nee, USA ja nicht mehr. Australien auch nicht, genau. Aber immerhin 3 von 5. Ist ja auch nicht schlecht. Sag mal, dazu noch eine These, vielleicht auch als Abspann, wenn wir mal langsam zum Ende kommen. Ich persönlich blicke inzwischen so konsterniert, auch so als lang gedienter Nebenerwerbsbürgerrechtler, auf die Verschärfung von diversen Rechten in Europa und in Deutschland, dass ich eigentlich denke, wenn wir so weitermachen, dann können wir uns in sehr absehbarer Zeit diese dann Arroganz zu sagen, hier, wir machen es so viel besser als die Amerikaner, so viel besser als die Engländer oder die Chinesen, vielleicht gar nicht mehr leisten. Oder siehst du denn dann tatsächlich, wenn wir so weitermachen in puncto Überwachung, und die Sachen kennst du ja auch alle selber aus Europa, aber auch aus Deutschland, haben wir dann tatsächlich noch so eine moralische Überlegenheit, dass wir uns das leisten können?
Das ist schwierig, in der Tat. Es gibt zum Beispiel eine absurde Geschichte. Der Europäische Gerichtshof hat ja vor ein paar Jahren entschieden, dass das Passagierdatenabkommen zwischen EU und Kanada nicht ratifiziert werden darf, weil die ganzen Passagierdaten in Kanada bei den Behörden dort 5 Jahre weiter behalten werden würden. Ich war bei der mündlichen Anhörung damals in Luxemburg beim EuGH, und da waren die Richter wirklich total konsterniert, ne, und meinten so, das kann ja wohl nicht sein, wenn irgendwie total unverdächtige, harmlose Bürger wie unser Präsident, ne, zeigt dann auf Quinn Lennarts, nach Kanada fahren und da 2 Wochen Urlaub machen und hinterher wieder zurückfliegen und nichts ist passiert. Warum sollen die Daten dann nach 5 Jahren da bei den Behörden liegen und verarbeitet werden können? Das kann ja wohl nicht sein. So, haben das dann gestoppt. Aber gleichzeitig hat dann die EU gegen unsere Stimmen, ne, und auch gegen die der Linken beschlossen, dass es dieses europäische Einreiseautorisierungssystem jetzt gibt, ne, ETIAS, wo Leute aus Staaten, wo es ein Visa-Abkommen, also Visa-Waiver-Abkommen gibt, die ohne Visum nach Europa kommen können, die müssen dann trotzdem, so wie man es in den USA ja auch schon kannte bisher, so ein Online-Registrierungsformular ausfüllen, und dann wird das mit irgendwelchen Datenbanken von Schengen-Informationssystem und so abgeglichen, ob da irgendwas vorliegt, und dann kriegen die quasi automatisch ihre Einreiseautorisierung. Die Ausrede dafür war, dass sozusagen das dann die Kontrollen bei der Einreise am Flughafen in Frankfurt oder so erleichtert, weil da nicht da alles nochmal gecheckt werden muss. Aber die Daten werden eben unter ETIAS auch 5 Jahre lang vorgehalten, ne? Und das weiß ich jetzt einfach nicht, wie man das den Kanadiern erklären will, die jetzt nach Europa kommen. So.
Ja, das ist aber ja das, nur ein Bereich. Ne?
Ja, aber das sind so Sachen, wo wir einfach in den letzten Jahren, es ist leider eine Folge der Flüchtlingswelle 2015, wo ganz stark dann hier von konservativer Seite und auch von der Kommission, Innenkommissare und so, Druck gemacht wurde und den Innenministern, wir müssen jetzt irgendwas zur Grenzsicherung tun an den Außengrenzen. Ne? Und das ist dann oft sehr symbolisch. Und ich meine, so kanadische Touristen haben jetzt nicht wirklich was mit Flüchtlingen aus Syrien zu tun. Die fliegen in der Regel auch wieder nach Hause und bleiben nicht hier. Aber da ist sehr viel leider dann hier beschlossen worden, gegen unsere Stimmen, wie gesagt, und in der Regel auch gegen die der Linken, wo die anderen Fraktionen irgendwie Angst hatten, wenn wir das jetzt nicht annehmen, dann stehen wir irgendwie als too soft, zu weich da im Bereich Sicherung der Außengrenzen. Das wird aber zum Teil auch wieder vor dem EuGH landen und wahrscheinlich da gekippt werden. Ne? Gegen die EU-Passagierdatenrichtlinie, PNR, ist ja jetzt schon eine Klage anhängig aus Deutschland und Österreich, ne? Unter anderem von der Gesellschaft für Freiheitsrechte.
Also ich finde diese Entwicklung überhaupt sehr unangenehm, sowohl in Deutschland als auch in, ich meine, in Deutschland haben wir sie schon länger, aber in Europa ist es auch zunehmend so, finde ich, dass der Europäische Gerichtshof hier wirklich zum letzten Nothalt wird, ne, für überbordene Fantasien. Ja. Also
ja.
Und für
ja, ist ja hier auf nationaler Ebene auch nicht anders.
Ne? Ja. Es gab einen Antrag, der zu UK-Angemessenheit oder zu was, zu Facebook und USA, was jetzt nicht mehr genau, gab es einen Antrag der Liberalen, das war ganz witzig, von Moritz Körner von der FDP, die hatten reingeschrieben, wenn der EuGH jetzt noch zum dritten Mal sagen sollte, dass, ich glaube es war USA, Angemessenheit nicht geht, dann greift sozusagen three strikes, you're out und dann muss Ursula von der Leyen zurücktreten. So. Ist dann nicht im finalen Text gelandet, weil das ist dann doch nochmal eine andere politische Ebene, die Kommissionspräsidentin abzuschießen. Aber fand ich von der Logik eigentlich ganz interessant.
Ja, aber ich finde Schrems 1, jetzt ist wirklich abschließend, wir müssen das wirklich aufhören, aber Schrems 1 und Schrems 2 zeigt eben, finde ich, so exemplarisch das, was zum Beispiel auch mit der Vorratsdatenspeicherung passiert. Ne?
Also, da gibt es ja noch mehr Entscheidungen. Ja, ne? Da gibt es inzwischen mindestens 5 auf
nationaler. Genau, aber es gibt, Urteile und die werden halt einfach missachtet. Ne? Also ich meine, das Privacy Shield hatte wirklich, finde ich, auch total überdehnt. Also auch wie lax es gehandhabt wurde, zum Beispiel Selbstzertifizierung in den USA, dass es da nicht mal eine Kontrollinstanz gab und so, ne, die man ein bisschen drüber geguckt hat. Und trotzdem hat man es gemacht. Sehenden Auges, dass man sowieso, ich meine, es war, muss ja der Kommission auch klar gewesen sein, dass das keinen Bestand haben kann vom Europäischen Gerichtshof. Es ist halt ein Spiel auf Zeit irgendwie. Ne?
Die Einstellung scheint da zu sein, wenn der EuGH das kippt, bin ich nicht mehr der zuständige Kommissar. Dann muss ich anders ausbaden.
Ja, es wird noch ein Schrems 3 geben.
Dass der Privacy habe, das Safe
Pirate
Shield.
Pirate Bay. Ich weiß nicht, ob die Kommission jetzt diesen drittes Mal traut, eine Angemessenheit für die USA zu erklären. Also irgendwann müssten sie echt mal was gelernt haben.
Nur wenn die Amis da ein bisschen entgegenkommen. Und, naja, das könnte man sich ja zumindest vorstellen.
Na gut, jetzt haben wir keinen ganz positiven Schluss gefunden, finde ich. Leider, aber es ist, wie es ist. Ne? Es war auf jeden Fall super spannend, Ralf, die Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Hat riesen Spaß gemacht.
Genau, deinen Wunsch an die gute Datenschutzfee hast du ja schon geäußert mit der Änderung von, was war es, Artikel
60.3,
genau, das brauchen wir nicht mehr abfragen.
Herr Jörg fragt immer noch den Wunsch an die gute Datenschutzfee am Ende.
Genau.
Meine also Kiste auch alles schon.
Ja, genau. Ja, vielen Dank, Ralf, war spannend. Viele
Sehr Grüße gerne.
Nach Brüssel.
Dankeschön. Grüße genau. nach Hannover.
Dankeschön. Mir bleibt noch zu sagen, ne, wieder unsere Kontaktmöglichkeiten bitte nutzen. Wir planen auch schon eine Folge auf eine Anregung an unsere Mailadresse auslegungssache@ct.de oder bitte gerne die Webseite besuchen ct.de/auslegungssache. Die war übrigens letzte Woche 2 Tage offline. Es tut mir sehr leid, da haben wir einen Fehler gemacht irgendwie beim Umbau. Ist aber jetzt wieder Regel online.
Habt ihr gemerkt, jetzt hat Holger schneller geredet, um irgendwie die Zeit ein bisschen hier einzufangen.
Genau.
Vorschau auf die nächste Folge. Wir reden über Datenschutz und Ethik. Langweilig. Und, Achtung, Sexroboter.
Nicht langweilig.
Bis in 14 Tagen.
Alles Tschüss klar.
Und schützt eure Daten.
Und ciao, Ralf, nach Brüssel.
Ciao, ciao.